Die heutige Schriftlesung ist die Fortsetzung von der Jona-Geschichte aus dem Buch Jona, Kapitel 3 und 4. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive war aber selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann, die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, vielleicht der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun, und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Da kam ein großer Unmut über Jona, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Und nun, Herr, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt, und östlich der Stadt ließ er sich nieder. Und dort baute er sich eine Hütte, und er saß darin im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt geschah. Und der Herr Gott ließ einen Rizinus wachsen, und dieser wuchs über Jona empor, um seinen Kopf Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Als aber am nächsten Tag der Morgen dämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen, und dieser stach den Rizinus und er verdorrte. Und als die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen singenden Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf und er brach zusammen. Da wünschte er zu sterben und sprach: Besser als mein Leben wäre mein Tod. Gott aber sprach zu Jona: Ist es recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er sagte: Es ist recht, dass ich zornig bin bis auf den Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der über 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und um die vielen Tiere. Amen.
Liebe Gemeinde, am letzten Montag war mein Mann zu Wetzikon an einem Vortrag. Das pubertierende Gehirn, hat er geheissen. Der Vortrag hat uns zwar nicht wirklich viel neue Erkenntnis gebracht, uns aber einmal mehr daran erinnert, Gelassenheit zu bewahren, wenn in diesen jugendlichen Hirnen vieles im Umbau ist. Fertig abgeschlossen ist der Umbau scheint erst etwa mit 25. Und es bedeutet zum Beispiel, dass junge Menschen einen anderen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, dass sie wirklich nicht viel dafür können, wenn sie das Gleiche zum 100. Mal vergessen oder dass sie viel grössere Risikobereitschaft haben. Jedenfalls erinnert mich der Prophet Jona ein bisschen an so einen Teenager. So, wenn er zuerst auf beiden Ohren taub ist und dann schließlich den Auftrag doch ausführt. Aber kürzer und tröchner könnte man es ja nicht sagen. Ja, nicht zu viel Wort machen. Nur gerade das Minimum erfüllen. Nach 40 Tagen, dann ist Ninive zerstört. Punkt. Kein Wort mehr. Ist das wirklich alles, was Gott ihm aufgetragen hat? Er sagt doch, ruf die Botschaft aus, die ich dir werde sagen. Was ist das ganz genau für eine Botschaft gewesen? Hat echt der Jona wieder nicht genau ausgeführt, was er sollte? Das ausgeführt, was er sollte? Hat Gott echt nicht eher geworben und gefragt und gemahnt? Ich glaube, der Jona hat Gott kurzerhand abgekürzt und auf einen Kern reduziert. Von den übersprudelnden Worten im Bauch vom Fisch ist nichts mehr übrig. Wortkarg und cool und lustlos schlarpet der Jona durch die Grossstadt. Es ist ein Wunder, dass die Herzen der Bewohner von Ninive durch den Säcki-Satz berührt werden. Und dann erst, wie der Jona dort unter dem Rizinus sitzt und täubelt und schmöllert. Dreimal behauptet er will jetzt also wirklich sterben. Und der Wunsch ist in seinem Fall eher unter Dramakönig zu verbuchen, als unter einer echten Todessehnsucht. Wenn seine Hütte eine Tür hat, ich bin sicher, er hat sie geschletzt. So gesehen bringt die Geschichte von Jona mich zum Schmunzeln. Sowieso steckt sie voller Humor. Wenn man zum Beispiel schaut, wie manchmal der Autor von dieser Geschichte das Wort «gross» braucht. Ein grosser Sturm, ein grosser Fisch, eine grosse Stadt, eine grosse Wut beim Jona. Und dann, Ironie von der Geschichte, am Schluss ist es ein kleiner Wurm, der Jona in die Knie zwingt. Oder wie der Jona friedlich geschlafen hat im grössten Sturm. Sein Kopf steckt er bildlich gesehen in Sand und will von nichts etwas wissen. Und als er geweckt wird, ist der allererste Satz, den man in dem ganzen Buch von dem störrischen Prophet hört, ein Bekenntnis. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ich fürchte Gott. Der erste Satz von dem Mann, der doch gerade erst von dem Gott weggerannt ist. Und zwar geflüchtet aufs Meer, wo er doch gerade sagt, dass Gott Herr ist über genau das Meer. Er ist geflüchtet auf Tarsis, Richtung Spanien, für die damalige Zeit, die westliche Grenze der Welt. Weiter weg ging gar nicht. Und das, obwohl der Jona als guter Prophet die Lieder vom König David kennt, wo schon manches Jahr voran Gott so besungen hat. In poetischen Worten: Herr, du hast mich erforscht, du kennst mich, hinten und vorne hältst du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen. Zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du dort und schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, sieh, du bist da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Die Worte sind dem Jona vertraut gsi, und doch hätte es welle besser wissen. Und was ist jetzt die Moral von dieser Geschichte? Der Jona ist halt eine unreife Persönlichkeit. Ich bin zum Glück reifer Und so blöd würde ich nie tun. Schön wär's. Oder mach, was Gott von dir verlangt. Wenn du das nicht machst, wirst du von einem Fisch verschluckt. Und wenn du verschluckt worden bist, du einfach fromm beten, dann kannst du wieder raus und wirst gerettet. Ich glaube, wir sind manchmal schnell parat, so oder ähnlich zu denken. Und dann das kleine Prophetenbüchlein getrost auf die Seite zu legen. Dann müssen wir nämlich nicht mehr genauer hinschauen. Aber was entdecken wir echt, wenn wir fragen, was es mit uns zu tun hat? Und wenn wir uns getrauen, unter die Oberfläche von dieser Erzählung zu schauen? Unsere Predigtserie, wo wir drinstehen, heisst «Gott stellt dir Fragen». Und habt ihr gewusst, das Buch Jona ist das einzige von allen 66 Büchern in der Bibel, wo mit einer Frage aufhört. Eine Frage, die Gott dem Jona stellt. Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der über 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und um die vielen Tiere? Ja, genau diese Frage stellt Gott dem Jona. Und die Antwort vom Jona bleibt offen. Hat er echt die Frage verstanden und eingelenkt? Oder hat er es ihm trotz festgehalten? Wir wissen es nicht. Es bleibt unserer Fantasie überlassen. Aber wir können uns fragen, warum der Autor vom Jona-Buch ausgerechnet an dieser Stelle aufhört und die Antwort fehlt. Ganz einfach. Das ist ein rhetorisches Stilmittel, um die Leser mit reinzunehmen und herauszufordern, die Frage selber zu beantworten. Das Buch Jona hört mit einer Frage auf, die Gott letztlich dir und mir stellt. Sollten mir die Menschen nicht leid tun? Und vorher fragt Gott gerade zweimal, ist es recht, dass du verrückt bist? Gott stellt dir Fragen. Und jetzt können wir nicht mehr einfach sagen, die Geschichte hat mit unserem Leben nichts zu tun. Ich merke zum Beispiel, dass die Frage, wie ich reagiere, wenn mich etwas wirklich herausfordert, ganz fest mit dem Jona verknüpft ist. Laufe ich davon? Ziehe ich mich zurück, manchmal auch nur innerlich? Stecke ich den Kopf in den Sand? Wie flüchte ich vor den Realitäten in meinem Leben? Gehe ich in einen Aktivismus hinein, arbeite viel? Oder treibe ich in jeder freien Minute Sport? Oder setze ich meine ganze Energie auf einen perfekten Haushalt? Oder flüchte ich mich in eine Sucht hinein und betäube, was mich stresst? Oder gehe ich lieber in eine Traumwelt, tauche zum Beispiel mit Roman in eine andere, heilere Welt ein? Oder auch anders, gehe ich auf Konfrontation in solchen Situationen, packe ich den Stier bei den Hörnern, manchmal so richtig trotzig und zornig. Und wie reagiere ich denn, wenn das Resultat nicht so rauskommt, wie ich mir das wünsche, wenn sich die Situation nicht verändert? Wenn ich zum Beispiel keine neue Stelle finde und ich der Laune von meinem jetzigen Chef immer noch ausgesetzt bleibe? Oder mache ich es manchmal so, dass ich mich aus Beziehungen zurückziehe und von Weitem in meinem Hütchen zuschaue, was anderen passiert, schön aus der Distanz, dass es mir nicht zu nahe kommt? Oder stelle ich vielleicht in so schwierigen Situationen auch meinen Glauben in Frage und laufe vor Gott weg? Oder ich werde verrückt und klage ihn an? Der Jona und die Fragen, die Gott ihm stellt, haben ganz direkt mit uns zu tun. Sollten wir die Wünsche nicht leid tun? Ist es recht, dass du zornig bist? Um den Zusammenhang vom Jona zu uns noch mehr zu verstehen, lohnt es sich miteinander auch anzuschauen, in welcher Zeit sich der Jona befindet. Wer war der Jona? Der Prophet Jona, der Sohn vom Amittai, wird nämlich im zweiten Buch der Könige erwähnt und wir wissen darum, dass er im 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich von Israel, ganz in der Nähe von Nazareth, gelebt und gewirkt hat. Die Grossmacht von damals, wo auch das kleine Volk Israel bedroht hat, das sind die Assyrer gewesen. Ihr findet das Volk und seinen Namen immer noch in der Bezeichnung vom heutigen Land Syrien. Die Hauptstadt von dem Reich war keine geringere als Ninive selber. Mit diesen Assyrern haben die Israeliten zur Zeit von Jona mehr gehabt als ein paar kleine Scharmützel. Nein, die sind eine echte Bedrohung gewesen für die ganze Region. Eine Weltmacht, die schließlich eine Ausdehnung hat, von der Türkei östlich über den Irak bis zum Iran, vom Persischen Golf über die nördliche arabische Halbinsel zum heutigen Jordanien und weiter bis auf Ägypten. Die Vorherrschaft der Assyrer hat etwa ab 750 vor Christus angefangen. Im Laufe der Zeit hat Israel viele Gebiete an diese Grossmacht verloren. 722 vor Christus ist Samaria an die Assyrer gefallen und damit das Nordreich Israel komplett verwüstet und erobert gewesen. Und 20 Jahre später haben die Assyrer dann auch Jerusalem belagert und eingenommen. Und auch das Südreich Juda hat seine Unabhängigkeit verloren. Die Assyrer sind dabei unzimperlich und aggressiv vorgegangen und haben einen entsprechenden Ruf gehabt. All das im 8. Jahrhundert, kurz nachdem der Jona seine Botschaft hat platzieren musste. Der Jona hat nicht einfach eine Wanderung Richtung Osten und eine mahnende Botschaft als Auftrag bekommen. Nein, der Jona hat in einer Situation von der Bedrohung durch die Assyrer ausgerechnet zum Erzfind müssen gehen. Zu dieser Grossmacht, die schon ihre Hand aufs kleine Volk Israel gelegt hat und dran war, Israel an die Existenz zu gehen. Wenn Gott Ninive zerstört hat, dann wäre vielleicht Israel das leidvolle Kapitel in seiner Geschichte erspart geblieben. So könnten wir doch jetzt denken. Und so gesehen ist es viel mehr als ein kindlicher Trotz, der Jona lässt fortlaufen. Es ist mehr als Voyeurismus und Schadenfreude, dass der Jona zuschauen will, wie Ninive jetzt endlich kaputt geht, und er dort oben unter dem Rizinus hockt. Der Jona sagt es ja selber, warum er gar nicht erst gehen wollte. Darum bin ich nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Gott schickt Jona zum Find Nummer 1. Und der Prophet muss zuschauen, wie Gott ausgerechnet zu denen gnädig ist und die Menschen von Ninive verschont. Kann denn Gott nicht endlich mit dem Fuß auf den Tisch schauen, dass die Welt gerechter wird? Siehst du, ich habe es ja gewusst, rief Jona. Und kennen wir den Ausruf nicht auch manchmal von uns selber? Ich habe es ja gewusst, dass das nicht gut rauskommen kann. Hätte ich es doch gar nicht erst probiert. Oder siehst du, es verändert sich ja doch nichts. Können wir den Trotz und die Wut vom Jona nicht verstehen? Schauen wir nicht auch manchmal in die Welt und auch in unser Leben und wünschen uns, Gott würde mal recht durchgreifen. Und dass er es nicht gerade macht oder nicht so, wie wir uns das vorstellen, das treibt uns um. Und beim Jona kommt noch dazu, vielleicht hat er auch Angst vor der Reaktion von seinem Umfeld. Schließlich versagt er in seiner Prophetenehre. Er muss Unheil ankündigen. Und dann sorgt Gott dafür, dass das Unheil nicht eintrifft. Er ist doch ganz klar der Loser vom Dienst. Alle denken, er habe als Prophet versagt und sei einfach nicht glaubwürdig in seinem Amt. Und wir hören ja manchmal auch den Satz, siehst du, wieder du, das hätte ich dir von Anfang an können sagen. Ja, braucht Gott den Jona überhaupt? Wenn er die Ninive zerstört, kann sich der Jona ja den weiten Weg sparen. Und wenn er Ninive verschont, dann doch auch, dann passiert ja sowieso wieder nichts. Ja, Gott braucht den Jona. Er will genau dem einzelnen Mensch nachgehen. Er will jedem einzelnen Mensch nachgehen. Er will genau dem einzelnen Mensch gnädig sein. Er will den Jona retten. Er will ihn brauchen und für das ist ihm nichts zu viel. Er setzt seine ganze Schöpfermacht ein, um den enttäuschten Menschen zu erreichen. Und er nimmt sich Zeit, um diskutieren und fragen und Anklagen aushalten. Und auch das Schweigen vom Jona zeitweise. Er setzt sich der ganzen Enttäuschung und dem ganzen Zorn vom Jona aus und wendet sich nicht ab. Er möchte, dass sich der einzige Mensch auf seine Fragen einlässt. und mehr erkennt, wer und wie Gott ist. Nur in dieser Beziehung kann der Jona auch einen Schritt weiterkommen. Ja, der Jona, der hat nicht alles richtig gemacht. Und er hat einen harten Kopf gehabt und wollte Recht haben. Und seine Gefühle und Gedanken haben ihm gekämpft. Er hat gerungen und trötzelt und hinterfragt. Aber er ist gegangen. Und da sitzt er jetzt und legt all seinen Frust Gott vor die Füße. Und Gott ist da, bleibt ihm gnädig und probiert kreativ und liebevoll die festgefahrene Sicht vom Jona zu verändern. Noch mehr Brisanz gewinnt die Geschichte vom Jona, weil die Prophetenerzählung erst später aufgeschrieben worden ist. Später, das heisst, anders als der Jona selber, hat der Autor von dieser Geschichte ganz genau gewusst, woher das Verschonen von den Ninifiten geführt hat. Dass Syrer haben Israel eingenommen, Leid und Zerstörung sind Realität. Das Volk sitzt im Elend. Und trotzdem, und erst recht und gerade in diese Situation stellt er die Frage, ist es nicht richtig, dass wir diese Menschen leid tun, samt den Tieren? Und ist es wirklich richtig, dass du darüber zornig bist? Wie soll sich jetzt das demütigte Volk am Boden mit dem Find um ins herum befassen? Wie soll es mit ihnen umgehen? Und wie soll sich das Volk zu der Gnade von Gott stellen? Wer hat denn die Gnade von Gott verdient? Aus seiner Fülle haben wir alle Gnade um Gnade empfangen. So hat das Johannes-Evangelium uns gesagt am Anfang von dem Gottesdienst. Die Gnade von Gott ist uns geschenkt. Jesus Christus kommt Gott uns näher mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit neuer Hoffnung. Wir alle sind manchmal mehr oder weniger wie der Jona. Am Ringen, am Fragen, am Davonlaufen oder am Leiden. Und genau in dem Sinne geht Gott uns immer wieder nach und lässt nicht zurück. Und jetzt, wie soll ich mich als Christin und als Christ, als Mensch, der die Fülle von dieser Gnade bekommen hat, anderen gegenüber verhalten, ja sogar den Finden gegenüber verhalten, und was soll ich in solchen Situationen von Gott erwarten? Der Jona hat Mühe damit, dass Gott seinem Ärgsten findet, will vergeben wie ihm selber. Und dass er auch seinem grössten Widersacher will gnädig sein, wenn er sein böse Tun bereut. Wie will ich es halten mit der Gnade von Gott? Jesus selber sagt in seiner Bergpredigt so: Liebet eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Und wenn wir ehrlich sind, so wissen wir, unsere Feinde, das ist kein militärischer Begriff und keine Weltmacht, die uns im Nacken sitzt. Jeder Mensch kann mir zum Feind werden. Jeder Mensch, der mich verletzt oder der mir böse will. Und das sind oft auch Menschen, die uns eigentlich ganz nahe sind und uns eigentlich gern haben, oder nicht? Da hat mich also jemand verletzt. Wie sieht Gott den Mensch? Ich sehe durch meine Brille von Schmerz und Wut und Bitterkeit und es gefällt mir gar nicht im ersten Moment, dass Gott ihn durch die Brille von der Liebe sieht. Das heisst nicht, Gott heisst jedes Verhalten gut. Aber wenn er darf, wenn der Mensch ihn lässt, dann wird Gott dem Mensch gnädig sein, genau wie mir. Er wird ihm eine Chance geben, umzukehren und Vergebung zu empfangen. Und Gott kann Herzen verändern. Trauen wir ihm das zu? Und wir selber, trauen wir überhaupt den Menschen zu, dass sie sich mit der Hilfe von Gott auch positiv verändern können und ihr Leben in die Ordnung bringen? Trauen wir das auch den Menschen zu, die uns zum Find worden sind? Oder verharren wir lieber festgefahren bei unserer Meinung, dass sowieso Hopfen und Malz verloren ist? Wir können verbittert und erstarrt bleiben hocken, dort oben unter dem kaputten Rizinus. Aber wir könnten uns auch auf einen Weg machen zu einem inneren Prozess, wo die Frage von Gott möchte lernen zu bejahen. Und vielleicht ist das ein längerer Prozess. Immer wieder stellt Gott uns in der Bibel Fragen. Und immer wieder heisst es auch, Er möchte von uns eine Antwort. Beim Jona heisst die Frage, ist es recht, dass du verrückt bist? Soll ich nicht Mitleid haben mit diesen vielen Menschen, die nicht wissen, was Recht und Unrecht ist und ihnen eine Chance zur Umkehr geben? Und mit dem Jona können wir uns entscheiden, zu glauben und zu vertrauen, durch alles Schwierige durch, dass Gott mit uns und mit unseren Mitmenschen gnädiger und barmherziger ist, als wir uns das vorstellen können und als wir alle das verdienen. Wie könnte unsere Antwort heissen? Ja, Gott, es ist richtig, dass du jedem Menschen gnädig sein willst. Jeden willst du zur Umkehr ermutigen und jedem willst du vergeben. Es ist ein Geschenk, dass du ein Gott bist von der neuen Chance, immer wieder, auch für mich. Ich will anfangen, für meine Feinde zu beten und sie zu segnen. Und ich möchte rechnen mit deinem Heiligen Geist, der Situationen und Herzen verändern kann. Amen.